Herzlich willkommen zu Users Lounge, dem Podcast, bei dem IT und Datenschutz im Fokus stehen. Egal ob Security, digitale Infrastruktur oder die neuesten Datenschutzherausforderungen. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist René Gebhardt.
Und ich bin Michael Kornmann. Gemeinsam analysieren wir reale Fälle, diskutieren aktuelle Entwicklungen und zeigen, welche Auswirkungen IT und Datenschutz im Alltag und in Unternehmen haben. Praxisnah, verständlich und mit einer Prise Expertenwissen. So, dann ist doch das schon mal gedrückt.
Guter Start.
Der Start ist geglückt. Wir haben Start gedrückt. Na, macht das Ja raus.
So, herzlich willkommen zu Users Lounge Episode 45. Und Michael, nein, das werden wir nicht rausschneiden.
Doch, bitte, bitte, bitte. Doch, bitte.
Nein.
Nein, ja. Hallo, bitte? René. Ich grüße dich. Ja.
Moin, Michael. Genau. Moin. Hallo in die Runde. Ja, wir hatten letztes Mal, und da setzen wir genau an, du hattest letztes Mal ja mal so eingeworfen, komm, lass mal über E-Mail sprechen, das werden wir heute auch tun.
Ja.
Das heißt, das wird unser Hauptthema heute sein. Und vorab, wie immer, die tollsten Nachrichten, Sicherheitslücken, so ein bisschen, worauf man zu achten hat aktuell.
Bin mal gespannt, wo uns das jetzt noch hinführt heute.
Ja, es gibt vieles, aber wir haben, oder ich habe mich mal wirklich diesmal ein bisschen beschränkt auf so ein paar Sachen. Wir haben jetzt zum Beispiel die letzten Wochen immer wieder über die Fortinet-Geschichten unterhalten. Also Fortinet war ja immer wieder ein Stichwort, jede Episode irgendwie. Ist immer noch ein Thema, tatsächlich. Okay. Also aus irgendeinem Grund gibt es immer noch sehr viele Firewalls, die da wirklich ein Riesenproblem haben, die auch noch nicht gepatcht sind, die noch ein offenes Scheunentor darstellen. Problem dabei ist, dass ja immer noch diese Sicherheitslücke besteht, wo eben eine Remote-Code-Ausführung möglich ist. Und das Problem dabei ist halt, dass die Geräte mittlerweile vollständig übernommen werden können. Also da haben sich die Angriffe jetzt so gewandelt, dass man wirklich dann freie Hand hat. Und da gibt es dann eben den Patch, das hatten wir ja letztes Mal schon gesagt, also wirklich, bitte spielt die jetzt auch endlich ein, falls ihr dabei sein solltet, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und zusätzlich beginnt mal mit einem intensiven Netzwerkmonitoring, nur so als kleinen Tipp nebenbei, falls ihr euch nicht ganz sicher seid, ob alles safe ist, da wirklich verstärkt drauf gucken, passiert bei mir im Netzwerk irgendwas, was so nicht sein sollte. Das wäre der erste Part. Dann gibt es jetzt eine neue Masche, würde ich es jetzt fast mal nennen. Und zwar ist es ein Outlook-Add-In-Exploit. Bedeutet, dass über manipulierte Outlook-Add-Ins ja eben die Verbreitung von Malware ausgeführt wird. Auch da bitte darauf achten, dass ihr nur autorisierte Add-Ins auch wirklich nutzt. Problem ist dabei, man kann es nicht eben ganz einfach verhindern, so möchte ich es mal sagen. Also es gibt jetzt keine Schutzsoftware davor. Klar, wenn die Malware sich verbreitet, ja, aber grundsätzlich ist sie ja dann schon aktiv. Das heißt, da bitte achtet drauf, was ihr da installiert. Ganz, ganz wichtig. Und Microsoft hat auch angekündigt, da aktiv zu werden. Also das heißt, es gibt neue Schutzrichtlinien, was eben diese Add-ins angeht. Bisher war das noch nicht so ganz straff gezogen, deswegen gab es auch die Möglichkeit, Add-ins, also manipulierte Add-ins wirklich einzuschleusen. Das ist halt etwas, da, wo Microsoft jetzt halt neue Richtlinien angekündigt hat, die jetzt in Kürze auch folgen werden. Aber Stand jetzt, bitte aufpassen.
Kannst du, kurze Frage für mich als Nicht-Fachmann, kannst du über die Microsoft-Instanz die Installation von Add-ins per Administrationsoberfläche generell untersagen? Oder, weil der beste Weg wäre ja Vermeidung. Frage ist, welche Add-ins sind sinnvoll, welche gebe ich frei? Du kannst ja sonst über die Softwarefreigabe und die Softwareverteilung, Intunes etc. pp. Schon mal regeln, was du machst und gerade bei Microsoft-Produkten. Aber kannst du Add-ins auch zentral steuern und verbieten? Zentral ausrollen, glaube ich, ja. Verbieten bin ich mir gerade unsicher.
Genau. Also du kannst sie ausrollen, aber du kannst halt nicht unterbinden, dass sie installiert werden, weil es ist ja eine lokale Installation. Du installierst das in dein lokales Outlook.
Ja, okay.
Könntest du natürlich über die Admin-Rechte und sowas machen, dass da eben nichts installiert werden kann. Das ist aber dann eine generelle Entscheidung, nicht speziell aufs Outlook bezogen.
Okay.
Genau. Dann bleiben wir mal bei E-Mails. Es gibt neu das Quishing. Quishing ist eine Mischung aus Phishing und QR-Codes. Das heißt, ja, das sind E-Mails mit eingebettetem QR-Code und die führen halt zu Fake-Logins. Mhm. Und ja, das ist halt gerade auf mobilen Endgeräten und sowas sehr, sehr schwierig, weil da die URLs halt schwer kontrollierbar sind. Das ist ja nicht so wie auf dem Rechner, wo du mit dem Mauszeiger drüber fährst, sondern du hast ja nur die Möglichkeit, entweder schon, ich sag mal, beim iOS zum Beispiel mit dem Finger schon drauf zu tippen, damit du die URL siehst. In dem Augenblick wird sie aber auch geöffnet. Mhm. Deswegen, also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Da sollte man, also das ist jetzt ein Tipp unsererseits, QR-Codes wirklich erstmal misstrauen. Das ist halt nicht normal und auch nicht gang und gäbe, dass QR-Codes in E-Mails drin sind. Kann natürlich sein, aber in den meisten Fällen ist es eben nicht so. Und die Möglichkeit, die man hat, um das zu unterbinden, ist, dass man E-Mails über das MDM, dass man da eben ja die QR-Codes unterbindet. Ne? Also, dass man die komplett blockiert darüber. Das wäre eine Möglichkeit.
Okay.
Ja, ich meine, am Rechner natürlich wie gehabt, ne? Da sowieso
ja, auch. Aufpassen. Ich sage jetzt mal, E-Mails mit QR-Codes sind relativ selten, dass wir die über den Weg laufen. Also da sollte man schon einen Guck für haben und die Sensibilisierung für haben. Mache ich es jetzt auf, gucke ich da rein oder lasse ich die Finger davon? Also siegt die Neugier oder siegt die Vernunft? Wo wir halt, wenn wir beim QR-Code-Thema
sind. Vernunft wäre schön.
Vernunft wäre schön, ja. Ich erinnere mich da an einen Fall kurz vor Weihnachten mit so einer Weihnachtsgrußpostkarte, die dann bei einem Unternehmen sehr viel, sehr teuer war, möchte ich mich mal so ausdrücken, weil Leute sehr interessiert waren, was denn hinter dieser Postkarte steckt, die gekommen ist.
Aber perfekt, ist ein anderes. Michael, erzähl gerne mehr.
Ja, ja.
Die 2 Minuten nehmen wir uns.
Ja, nee, ist ein anderes Thema. Aber was klar ist, was wir hier vielleicht im Kontext mit QR-Codes nochmal sagen wollen, guckt mal, wenn ihr Parkautomaten, Geldautomaten, sonstige Sachen, die QR-Codes werden immer beliebter, es ist immer komfortabler, irgendwo einen QR-Code abzuscannen. Und die Masche über den schönen QR-Code, einen bösen QR-Code zu kleben, nimmt immer mehr zu und guckt euch die QR-Codes einfach mal mit Sinn und Verstand an, bevor ihr da den Scan drüber laufen lasst. Sieht das aus, als wäre es ein Aufkleber, würde ich zum Beispiel schon mal die Finger weglassen. Nur so genau. Für solche Sachen, dass wir da auch nochmal drüber gesprochen haben.
Schwierig dabei ist ja auch einfach du kannst ja anhand des QR-Codes nicht erkennen, ob er schädlich ist oder nicht.
Ja.
Und das macht's halt eher so einfach halt den Angriff auch aus. Genau, dann LastPass. Da gab's ja ein Vault Leak, bedeutet in LastPass wurden dann ganze Container gestohlen, so möchte ich's mal sagen. Also der ganze sogenannte Vault, da lagen alle Kennwörter und sowas drin oder liegen alle Kennwörter drin und ja, da gab es halt Riesenprobleme und da ist es halt so, dass jetzt ja mal wieder noch eine Welle daraus entsteht und da ist es jetzt aktuell so, dass halt die Daten, die dort gestohlen wurden, jetzt auch nochmal aktiv genutzt werden, also für Logins und so. Also da bitte Vault-Daten nochmal checken, ob man da irgendwie noch was drin hatte oder ob da was aus diesem Zeitraum drin war, als eben der Datendiebstahl stattgefunden hat. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn man Daten da drin hatte, jetzt Kennwörter ändern, spätestens jetzt Kennwörter ändern, auch die Passwortwiederherstellungsmethoden auch alle zurücksetzen, neu einrichten, sodass da eben auch nichts verloren geht. Ganz, ganz wichtig. Also da läuft man sonst wirklich Gefahr, dass es da Probleme geben wird.
Wenn man sowieso ändert und ist sowieso am Anpassen, guckt gleich, dass ihr 2-Faktor einbinden könnt. Guckt gleich, ob ihr andere Verschlüsselungsmethoden und andere Zugänge nutzen könnt und könnt eben da das Passwort bei einer E dran müsst. Seht zu, dass ihr es gleich eine Nummer höher kriegt.
Richtig.
Passkeys ist da, glaube ich, ein Passwort, ein gutes Ding, ein Fido-Stick. 2-Faktor-Authentifizierung etc. pp. Viele bieten inzwischen irgendeine Lösung an und bei der Gelegenheit, wenn man sowieso dran muss, ich weiß, man ist manchmal ein bisschen träge und sagt, boah, es läuft doch alles gut, aber wenn ich es eh anpacke, dann kann ich es auch gleich zusehen, dass ich es ein Stück besser mache, optimieren kann.
vor allem danach läuft es immer noch gut.
Genau.
Ist halt einmal Zeit investieren. Das ist halt so, ein, ja. Es
tut halt einmal weh an der Stelle, aber ja.
Naja, ein geklautes Kennwort tut mehr weh.
Genau. Das muss man dann auch. Ich wollte gerade sagen, alles, das andere tut mehr weh.
Genau. So, dann jetzt mal weg von den Sicherheitslücken, von den schlechten Sachen. Jetzt kommen wir auch mal wieder zu ein paar schönen, guten Dingen.
Echt?
Was gibt es Neues? Und zwar, ich glaube, Microsoft Copilot im Outlook ist da ein Punkt. Das heißt, dass jetzt mittlerweile der Copilot so eingebunden wird ins Outlook, dass man automatische E-Mail-Zusammenfassungen direkt hat. Also in den E-Mail-Verläufen, braucht dann halt nicht alles durchscrollen. Man bekommt KI-basierte Antwortvorschläge, also ähnlich wie im Teams, aber natürlich ein bisschen umfangreicher. Und sowas wie To-Dos und so. Also in Vorbereitung von Meetings und so werden To-Dos auch vorgeschlagen.
Und das verkaufst du jetzt als Innovation und als gute Nachricht, dass Copilot durchschlägt bis ins Outlook inzwischen.
Sorry, aber Microsoft liest meine Nachrichten eh. Von daher kann ich auch wenigstens was Positives daraus ziehen. Am Ende des Tages muss man ja sagen, der Gedanke ist ein guter. So, egal was man davon halten mag, aber am Ende des Tages, wenn ich Mailverläufe über 20 Nachrichten habe, erstmal ist da natürlich fraglich, ob das generell sinnig ist, aber wenn ich das habe und ich kann es mir zusammenfassen lassen und mir schnell einen Überblick verschaffen, macht das schon Sinn. Also es bringt Effektivität mit sich.
Ja, wobei ich hab's aus und ich sehe auch zu, dass ich es nicht einschalte. Nicht auf die Admin-Oberfläche vom 365-Tenant gehe, begrüßt mich jedes Mal Copilot. Ich möge mal bitte die Installation abschließen und hier mal kurz bestätigen. Jedes Mal drücke ich oben auf den Weg und sage, rutsch mir den Buckel runter, du jetzt nicht. Aber ja.
Ja, aber KI ist nun mal jetzt der Schritt und da geht's halt Stück für Stück weiter.
Auch um das klarzustellen, nur weil ich jetzt hier über das Copilot mal kurz drüber ziehe und sage, ich nehme es nicht. Ihr kennt mich, ich bin da bekennender Mac-User. Da habe ich das Apple Intelligence und habe ChatGPT. Also das ist gleiche Kiste und absolut vergleichbar. Man muss nur einfach sagen, auf wen man sich einlässt, was man nimmt und auf welches System man sich organisiert. Ich will halt nicht alles überall laufen haben, sondern ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich sehe mal zu, dass ich 365 und den Copilot auslasse und kommt trotzdem ganz gut klar, auch mit E-Mail-Zusammenfassung. Ich meine, das bietet ja Apple inzwischen auch mit dem letzten Update sind ja auch E-Mail-Zusammenfassungen gekommen. Ich kann die Verläufe jetzt rausclustern. Also der Apple Intelligence hat ja auf dem Mac jetzt auch Einzug gehalten, seit einem halben Jahr ungefähr.
Ja, aber es ist ja, am Ende des Tages schickst du es in die gleiche Datenbank.
Wahrscheinlich, ja.
Es ist beides OpenAI, am Ende des Tages. Ja, nein, das sollte auch jetzt keine Debatte aufmachen, nein, was gut oder was schlecht ist oder so. Das entscheidet jeder für sich selbst. Ich sehe darin tatsächlich einfach nur eine Effizienz. So, und das führt Microsoft gerade immer weiter ein. Das ist jetzt gerade Stand der Dinge. Natürlich, was man dabei ein bisschen im Hinterkopf haben muss, ist Datenschutz. Aber auch da, wenn meine Daten schon bei Microsoft liegen, gut, was soll Microsoft mit dem doppelten Datensatz? Ne? Also am Ende des Tages ist immer die Frage, macht Sinn, da wirklich nochmal ein Fass aufzumachen? So, dann ist es so, Apple hat auch seine Mail, also die ganze Mail-Funktion oder Mail-App überarbeitet. Und zwar haben die es jetzt so umgestellt, dass Datenschutz first ist.
Siehst du?
Ja. So, genau. Und zwar, also da ist es so, dass standardmäßig IP-Verschlüsselung stattfindet und auch ein Tracking-Schutz existiert. Und da ist es halt so, dass auch die Mails lokal geöffnet werden. Also es gibt keinen, was weiß ich. Es gibt ja diese Pixel, die man halt in Mails mit einbetten kann, wo dann eben ein Tracking dahinter liegt, was dann zu Google oder was weiß ich was führt. Das ist dann dadurch eben nicht mehr möglich. Hat natürlich aber auch Auswirkungen andersrum auf Newsletter. Also wenn man selber Newsletter verschickt, hat das natürlich ein bisschen, ist es negativ. Ein bisschen für die Leute, die es verschicken, weil man halt eben nicht nachvollziehen kann, wurden die Mails jetzt geöffnet, wo wurde draufgeklickt in der Mail oder wo hat man sich lange aufgehalten. Da gibt es ja genug Systeme, die das genau analysieren. Das ist eben dadurch nicht mehr möglich. Ja, das ist dann halt so, wir wollen aber Datenschutz, also muss man halt auf diese Funktion auf der anderen Seite verzichten. Ja.
Über die zwei Seiten, ja.
Genau.
Datenschutz versus Marketing.
Ja, so kann man so ziemlich aus zusammenfassen, richtig. Ja, dann kommen wir mal zu einem ganz, ganz alten Bekannten, Thunderbird.
Den gibt's noch.
Über Thunderbird hat man lange nicht mehr gesprochen. Ja, ist so. Thunderbird war ja auch abgekündigt, wurde dann aber als Open-Source-Projekt einfach weitergeführt von anderen Leuten. Ich meine, war schon immer Open-Source, so nicht. Aber es wurde dann nicht mehr von den ursprünglichen Machern weiter betreut, sondern eben ja aus der Community heraus. So, und das ist jetzt halt so, dass sich Thunderbird jetzt für M365 öffnet. Also es gibt eine direkte Integration.
Okay.
Und das Ziel dabei ist halt wirklich, eine Alternative zu Outlook selbst zu ermöglichen. Ich kann den Nutzen darin noch nicht so ganz erkennen, weil wenn ich M365 anbinde und die Sachen eh bei Microsoft liegen, ist halt die Frage, ob ich wirklich das Outlook noch ersetzen muss.
Das erkläre ich dir jetzt gleich, weil genau den Use Case hatte ich nämlich vor einem Jahr und bin gescheitert oder vor 2 Jahren. Deswegen habe ich die Ohren gerade auf.
Perfekt, dann bist du jetzt an der Reihe.
Aber pass auf, es geht um Folgendes. Wenn du die kleine, nennen wir es mal die kleine Microsoft 365 Lizenz hast, hast du ja Outlook nur, hast du, ja siehste, jetzt kommt da der Herr Gebhardt, hast du Outlook ja nur als Webanwendung drauf. Wenn du es trotzdem als lokale Anwendung haben willst, musst du dir lokal natürlich einen Client installieren. Also kriegst du Outlook nicht als App oder als Programm auf deinen Rechner drauf. So, Thunderbird hat das Problem gehabt, das ist eine Alternative. Apple wollten wir nicht, aus irgendwelchen Gründen nicht. Apple Mail ist wirklich grottig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber auch ein anderes Thema. Bei uns war auch Thunderbird eine Diskussion, das haben wir auch installiert. Das Thema war nur, wenn du Thunderbird installierst, es war aber noch auf dem Windows-Rechner, wenn du Thunderbird installierst, hast du das Thema, dass Thunderbird keine native Einbindung auf ein Exchange-Konto hatte. Also die konnten Pop und IMAP, aber nicht Exchange. Und du musstest für eine Exchange-Anbindung noch ein Plugin kaufen, dass du ein Add-in, wir hatten eben das Outlook-Add-in-Thema, da musstest du ein Thunderbird-Add-in kaufen, was irgendwie, was weiß ich, $20 oder $20 im Jahr gekostet hat, was die Schnittstelle zum 365 plus zum Hosted Exchange geboten hat. Weil genau diese Konstellation habe ich vor 2 oder 3 Jahren mal gefahren, weil ich ein 365-Konto hatte, was eben nur diese 5,30 Euro Lizenz ist, also nur dieses Online-Version ist. Ja, ich aber eine App auf meinem Rechner haben wollte, also ein E-Mail-Client auf dem Rechner haben wollte. Und da war genau Thunderbird in Kombination mit diesem $20-Add-in die Lösung. Von daher, wenn das jetzt so funktioniert und erst recht die Integration von 365 drin ist und das Ding auch wieder so aussieht, als wäre es nicht Windows 95, sondern wäre es mal im Jahr 2025 angekommen, kann das durchaus für genau solchen Fall eine Alternative sein. Weil nicht jeder braucht die große 365-Lizenz, um eben Outlook, Word und Excel lokal liegen zu haben.
Für reine E-Mail. Da hast natürlich recht. Wenn es rein online ist, ja, da macht Sinn. Ja.
Gut. Aber das wäre jetzt das, wo ich aus der Praxis sagen kann, aus dem Grund hat sich der Nutzen erschlossen. Ansonsten, wenn du die große Lizenz hast, würde ich Outlook nehmen und dann bin ich durch.
Ja. Genau. Ja, den Ansatz hatte ich gerade so nicht im Kopf. Aber nicht ja, schlimm. Absolut sinnig.
Gut.
Ja, dann, da wirst du wahrscheinlich eher noch was zu sagen können. EU Cyber Resilience Act.
Ja.
Das ist ja. Da hat sich jetzt ein bisschen was geändert. Bedeutet, dass es neue Anforderungen an sichere Software gibt, also ab wann eine Software als sicher wirklich eingestuft wird. Und es hat halt klar Auswirkungen auf E-Mail-Verschlüsselung, auf Plugin-Anbieter, also generell auf die E-Mail-Dienste.
Ich wollte gerade sagen, das zieht sich sehr pauschal durch. Da können wir, wenn dann auch mal wieder einen eigenen Podcast zu aufmachen, wo wir uns mal, das ist eine schöne Idee, lass mal ein Podcast-Thema machen, wo wir mal über sowas drüber gehen können. Cyber Resilience Act, Cloud Act und so weiter, dass wir machen mal eine Folge, die aktuellen Acts und ihre Aktoren oder irgend so ein Scheiß. Also irgendwie lassen wir uns mal was einfallen, dass wir die Dinge mal durchgehen und die Auswirkungen auf die Praxis haben.
Genau, das können wir auf jeden Fall mal machen.
Das ziehen wir uns mal in eine Folge rein und dann fangen wir mal mit einem Act an, gucken, ob wir eine ganze Folge füllen können oder ob wir mehrere Acts in einer Folge besprechen können. Das nehmen wir uns mal mit auf die To-Do-Liste.
Ja, So machen wir das. Perfekt.
Da machen wir bis, da ist nämlich mehr Feuer dahinter, wie man am Anfang denkt. Und das würde ich sauber ausarbeiten wollen, dass wir da auch entsprechenden Mehrwert bieten können.
Ja, wir haben ja selbst, als wir die letzten Male immer über ja, US-Anbieter in unseren Rechenzentren und so gesprochen haben, da haben wir ja auch schon gemerkt, dass wir sehr, sehr oft über Richtlinien stolpern. Ja. Ich glaube, dass es auf jeden Fall ein interessantes Thema ist, wenn wir es nochmal ja, umfangreicher anschneiden.
Können wir bei der Gelegenheit auch den Running Gag mit der NIS 2 nochmal mitnehmen? Da ist ein neuer Gesetzesentwurf diese Woche rausgekommen, den sie debattieren, der sich jetzt komischerweise ein bisschen geändert hat, der nicht mehr ganz so aus wie der alte Gesetzentwurf, aber natürlich, ja, wir gucken uns das, wir machen mal so eine Folge, das kriegen wir hin.
Sehr gut.
Ja.
Dann gehen wir das beim nächsten Mal an. Okay, Michael, dann kommen wir zu deinem Thema oder das Thema, was du beim letzten Mal auch vorgeschlagen hast.
Ja.
Jetzt geht es wirklich mal um E-Mails, weil man sieht halt immer hier und da irgendwas, was da drin steht, was vielleicht keinen Sinn ergibt oder, ja, weiß ich auch nicht, nicht so gelebt wird, wie es eigentlich sein sollte und
Aber,
da würde ich mal sagen, gehen wir mal einmal drauf ein.
Habe ich die Klappe schön aufgerissen beim letzten Mal und jetzt gucken wir mal, dass wir beide, ich habe dich ja mit ins Boot geholt zu der Sache, dass wir liefern können. Ja, lass uns mal über E-Mail sprechen. Wie du schon gesagt hast, es ist so viel Falsches, Unrichtiges und Grütze im Netz und auch in jeden E-Mails, die ich sehe, auch die ich von Dritten manchmal bekomme, ich sage, oh, bist du dir sicher? Und lass uns mal von einfach mal das Thema E-Mail durchkauen. Lass uns oben anfangen. Lass uns unten aufhören. Ganz oben ist die E-Mail-Adresse und der Inhalt. Ganz unten ist dann der Disclaimer und lass uns einfach so mal von oben nach unten durchgehen und einfach mal so die Basics klären. Ja? Und
genau.
Da fange ich einfach mal ganz provokant an mit der Sache, was will ich eigentlich mit einer E-Mail bezwecken? Also was macht eigentlich eine E-Mail? Dass man sich darüber einfach mal bewusst wird, weil das ist wichtig für das, was nachkommt. Und wenn ich sage, was ich mit einer E-Mail bezwecken will, dann ist es doch das Erste, was ich damit machen will. Ich will Informationen übertragen und kommunizieren. Und zwar Spam, intern und extern.
Ja. Spam. Das,
Spam. Ja,
Spam
genau.
Will ich verschicken.
Ich will Spams verschicken. Ja. Also ich nutze ja eine E-Mail für die Kommunikation, intern und extern, und für die Kommunikation einmal mit meinen Mitarbeitern, aber auch, und das ist das, was interessant wird, ist die externe Kommunikation. Und zwar zu Kunden, Partnern, Behörden, Lieferanten, Dienstleistern etc. pp. Das heißt, ich nutze eine E-Mail als Kommunikationsmittel in ganz, ganz vielen Dingen rein. Und natürlich ist das auch so, in dem Moment mache ich mit diesen E-Mails auch Geschäftsvorgänge. Das heißt, ich schreibe ein Angebot, das schicke ich per Mail. Ich kriege Zugpferd, E-Rechnung einmal kurz zurück, kurz den Bogen schieben. Ich kriege eine rechtlich relevante Sache zurück, also eine Rechnung. Ich schreibe Abstimmungen rein. Hier, wir kommen morgen, Preis ändert sich. Hier, wir machen sachliche Dinge. Das heißt, ich schreibe mit der E-Mail, dokumentiere ich Geschäftsprozesse und übermittle Informationen mit einem geschäftlich relevanten Inhalt. Und in dem Moment wird so eine E-Mail rein rechtlich halt eben zum Geschäftsbrief. Und das muss man sich einfach klar machen. Das ist für mich am Anfang super wichtig, dass man sich darüber klar wird. Und wir reden hier vom geschäftlichen Kontext. Wir reden nicht von privaten E-Mails, dass ich irgendwelche Einladungen zu Geburtstagen schicke von einer privaten zu anderen privaten, sondern wir reden den Arbeitskontext. Und da ist ganz super wichtig, dass man sich darüber klar wird, dass man eine geschäftliche Kommunikation mit E-Mails betreibt. Und dadurch, dass das eine geschäftliche Relevanz hat, ich eine E-Mail mit einem Geschäftsbrief gleichsetzen kann. Das ist wichtig, das ist der Startpunkt, dass wir uns darüber einmal klar geworden sind. Gibt es da von dir irgendwelche Einwände, die dagegen sprechen würden, dass ich Firlefanz erzähle? Nein, gell? Also ihr macht doch's doch
auch. Ich würde es gern versuchen, aber nein.
Nein.
Nein, ja, natürlich.
Sind wir in der Praxis drin? Ich schicke Angebote, ich schicke Terminabsprachen, ich schicke Autobestellungen, all so Sachen. Also ich mache alles per Mail. Ja, früher hätte ich einen Brief geschrieben, hätte einen Brief gedruckt, heute mache ich es halt per Mail. Das heißt, ganz klar sind Mails betrieblicher Kontext und Geschäftsbriefe im Sinne der betrieblichen Kommunikation.
Ja.
Ja. Das ist super wichtig für am Anfang zu verstehen, weil daraus ergibt sich alles andere. So, habe ich eine E-Mail mit einem geschäftlichen Kontext? Reden wir mal ganz kurz darüber, was die DSGVO sagen würde. Natürlich, Inhalt in einer E-Mail braucht eine Zweckbindung und eine Datenminimierung. Nur, dass wir da ganz kurz drüber gesprochen haben. Grundsätze DSGVO Artikel 5. das, was ich da reinschreibe, muss einen gewissen Zweck erfüllen. Ich sollte nicht zu ausschweifend sein zum Thema Datenminimierung, das rein, was ich brauche, vernünftigen Kontext rein. Dann natürlich brauche ich die Anforderungen bei einer E-Mail an die Vertraulichkeit. Da sprechen wir immer wieder von. Du hast eben auch wieder das Thema mit der E-Mail-Verschlüsselung aufgenommen. Frage an dich, gibt es noch irgendwelche E-Mail-Anbieter, die nicht mindestens TLS 1.2 verschlüsseln? Nein, oder? Das ist doch...
Moment, die es anbieten oder die es grundsätzlich nicht können?
Gibt es welche, die es nicht können?
Nein, das denke ich nicht. Ja. Also dann würden die auch offiziell nicht mehr so zugelassen werden. Das, ja. Nee, die Zeit ist eigentlich vorbei.
Ja,
und damit wäre zumindest keiner bekannt. So.
Und damit ist auch, also TLS ist die Transportverschlüsselung einer E-Mail-Kommunikation. Das ist nicht zu vergleichen mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wie ich es mit S meine oder PGP machen würde. Aber TLS ist eine Verschlüsselung für die Software. Und damit löst sich auch der Mythos, der erzählt wird, dass eine E-Mail nicht viel besser ist wie eine Postkarte. Doch ist sie. Eine E-Mail ist höher zu werten und höher anzusehen und zu ranken, wenn wir vom Ranking reden wollen, wie eine Postkarte. Jeder, der erzählt, du schickst eine unverschlüsselte E-Mail, dann hast du es wie eine Postkarte. Das ist richtig. Aber keiner verschickt mir unverschlüsselte E-Mails. Und wir müssen differenzieren. Bei Verschlüsselungen habe ich eine Transportverschlüsselung, also eine TLS, oder habe ich die hochwertigere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und eine TLS-Verschlüsselung ist schon mal eine sehr gute, grundsolide Basis. Jetzt kann man immer wieder erzählen, haben wir das Thema E-Mail-Verschlüsselung haben wir schon mal gehabt, dann kann man da auch schon mal nochmal ganz einen Deep Dive machen. Das ist an der Stelle, ich schneid's nur an. An der Stelle ist aber so, Ende zu Ende hat viele und einige technische Hürden. Die eine technische Hürde und die größte technische Hürde an der ganzen Sache ist, beide die Kommunikation machen, müssen das können. In dem Moment, wo einer das schon nicht kann, fällt das ganze Ding schon wieder von der Ende zu Ende auf eine signierte beziehungsweise auf eine transportverschlüsselte E-Mail runter. Das heißt, will ich es meinen oder will ich wirklich Ende zu Ende Verschlüsselung haben, muss ich mir mit dem ich die Mail sende, einig werden, dass der auch Ende zu Ende verschlüsselt und zwar auch im gleichen Standard. Wenn ich auf S-Mine stehe und der hat sich eine PGP-Verschlüsselung angeeignet, crasht das ganze Ding auch schon wieder. Das heißt, da ist die Ende zu Ende Verschlüsselung noch lang nicht so, dass die durchgelaufen ist, dass man das einfach umsetzen kann und auch so im Alltag angekommen ist, dass man sagen kann, mach doch einfach Ende zu Ende und dann bist du fertig. So einfach ist die Technik an der Stelle nicht.
Nee, man fällt auch immer auf den größten gemeinsamen
Nenner zurück. Genau.
Ja.
Ja. Also,
genau.
Wie gesagt, das Thema haben wir. Dann muss es natürlich nachvollziehbar sein. Ja, schieß los.
Wir sollten gleich aber kurz, also wenn du mit Verschlüsselung durch bist, sollten wir gleich aber nochmal kurz einmal zumindest PGP erklären.
Ja, bitteschön, feuerfrei.
Kann ich gleich übernehmen. Ja. Nee, aber du kannst erst sonst dein Gedankengang zu Ende führen, dann würde ich den dann anhängen.
Nee, ich war mit dem Verschlüsselungsgedankengang, war ich fertig? Sehr gerne.
Okay, ja, weil du hast es gerade ein paar Mal genannt und wir haben, wir sind bisher noch gar nicht auf PGP eingegangen hier bei uns. Und dementsprechend wäre es, denke ich, gar nicht so schlecht, wenn wir einmal kurz drüber sprechen. Also, es gibt ja eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, nur auf den Mail-Servern wird meine Mail wieder entschlüsselt. Also da liegt sie dann wieder so, dass sie quasi gelesen werden kann. Und das ist eben bei PGP nicht so. Also da bleibt die Mail sogar auf dem Mail-Server verschlüsselt liegen. Der Mail-Server selbst kann nicht sehen, was da wirklich drin ist. Mhm. So, und das ist ja schon nochmal ein Schritt weiter als das, was man eben mit einem S-MIME-Zertifikat zum Beispiel hat. Weil wir da halt, wie gesagt, ne, der Transportweg, der ist verschlüsselt, aber die Endgeräte am Ende, also die Mail-Server, entschlüsseln das Ganze wieder, weil sie sich über dieses Zertifikat austauschen. Das Zertifikat führt ja bis in mein E-Mail-Postfach und auf dem Mail-Server. Deswegen gibt es immer dieses öffentliche Zertifikat. Das ist ja das für den Mail-Server und dann das private, was auf mein Postfach zeigt oder auf meine Mailbox. So, und das heißt, sobald es da angekommen ist, ist der Transportweg abgeschlossen. Da wird es wieder entschlüsselt. Und das ist eben bei PGP nicht so. Okay. Also da ist mein Endgerät das Entscheidende.
Ja. Kommen wir gleich zum nächsten Knackpunkt an der ganzen Sache.
Ja, ganz kurz, PGP, ich finde den Namen witzig, deswegen möchte ich es einfach nur noch mal kurz nennen. PGP steht für Pretty Good Privacy. Also sehr, sehr schöner, einfallsreicher Name. Aber ja, genau.
Okay. So, jetzt pass auf, jetzt mache ich einen Bogen, spanne ich einen schönen Bogen über die ganze Sache und nehme das gerade mit, das Thema. Wir haben eben gesagt, dass die E-Mail geschäftlich relevant ist. Ja, so, das ist mit einem Geschäftsbrief. Und in dem Moment machen wir uns ein Fass auf oder ist ein Fass geöffnet worden, der uns zum Beispiel in die GOBD reinbringt. Ordnungsgemäße Buchführung, Aufbewahrung von Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form. Du bist im 257 HGB drin, Handelsbriefe, Buchungsbelege. Du bist in der Abgabenordnung drin und das müsste 147 sein mit steuerlich relevanten Unterlagen. Das heißt, du bist einfach in einer Gesetzessache drin, wo du entsprechende Aufbewahrungs- und Archivfristen hast. Und das ist der Grund, warum wir immer propagieren und immer wie so eine indische Gebetsmühle sagen, archiviert E-Mails. Ihr müsst E-Mails
revisionssicher, bitte.
Revisionssicher archivieren. Unveränderlichkeit. Die müssen so archiviert werden, wie sie eingegangen ist, sodass ihr auch keine Möglichkeit habt, die zu manipulieren, bevor die ins Archiv gehen. Das bedeutet, oder das ist der Grund dafür, warum E-Mail-Archiver eine sehr hohe Frequenz haben oder eine sehr hohe Abtastrate haben, das Postfach abzucrawlen, dass die einfach die Mails kriegen, bevor ihr da drin rumschreibt, die wieder abspeichert und sonst irgendwas. Und das bedeutet auch gleichzeitig, dass ein Outlook-Ordner, den ihr einfach in eurem Postfach habt, den ihr Archiv nennt und wo ihr alles reinwerft, das ist nicht das Archiv im Sinne der GOBD oder im Sinne von der Abgabeordnung, wo ihr rechtssicher archivieren könnt, sondern ihr braucht ein Archivprogramm, was sicherstellt, dass die E-Mails unveränderbar, sprich revisionssicher, gespeichert werden über einen Zeitraum. Steuerliche Relevanz, Rechnung sind wir klassisch bei 10 Jahre. Normale Handelsbriefe wären wir bei 6 Jahren. In der Regel sehe ich das, dass E-Mail-Postfächer einfach auf 10 Jahre eingestellt werden und ab dafür. Und das kriege ich auch datenschutzrechtlich so abgedeckt, dass ich daraus komme und bin bei meinen 10 Jahren drin. Und hier ist jetzt wichtig, und das ist das, was viele beim PGP und auch bei lokalen Verschlüsselungen nicht sehen oder aufpassen. Wenn ihr eine lokale Verschlüsselung habt, also bleiben wir bei BGP, dass wir drin sind, dann hängen die Dinger verschlüsselt bei euch im E-Mail-Archiv drin. Und ihr müsst zusehen, dass ihr über die nächsten 10 Jahre den Schlüssel so aufbewahren könnt, dass ihr die E-Mail auch wieder entschlüsselt, einem Steuerberater, einem Steuerprüfer bei einer Wirtschaftsprüfung vorlegen und zeigen könnt. Da nützt es nichts, wenn ihr die verschlüsselte Mail im Archiv habt, ihr kommt aber nicht mehr dran, weil euch der Schlüssel fehlt, sondern wenn ihr das macht, stellt sicher, dass die Mail oder dass der Schlüssel so von euch aufbewahrt wird und so aufgehoben wird, dass ihr 10 Jahre lang in der Lage seid, diesen Schlüssel zu verwenden, um eine E-Mail aufzurufen. Und aus dem Grund, und das ist auch das, was du eben gesagt hast, aus dem Grund bietet es sich an. Ich weiß, es gibt E-Mail-Provider, beziehungsweise, um mal einen Namen zu nennen, dürfen wir ja, NoSpam Proxy bietet das zum Beispiel an der Stelle, oder auch Hornet Security bieten das an. Die verschlüsseln die E-Mail in dem Moment, wo sie rausgehen, und entschlüsseln in dem Moment wieder, wo sie reinkommen, so dass du die Mails bei dir, also dass du zwar verschlüsselte Kommunikation hast, die sehr hoch sicher ist, aber du die unverschlüsselte Mail am letzten Moment bei dir im Archiv drin hast. Das ist ein super Benefit. Und wenn ich eine Risikoabwertung machen oder eine Risikoabwägung machen müsste, wäre ich immer bei der Version und nicht bei der Version, ich hebe mir noch 10 Jahre lang einen Schlüssel auf, um ins Archiv zu können.
Ich glaube, das hängt auch viel vom Bereich ab, in dem man aktiv ist. Also wie hochsensibel sind meine Daten? Wer verwaltet vielleicht auch mein Archiv für mich? Also das muss man immer wirklich für sich selber entscheiden.
Ja.
Ich würde jetzt nämlich nicht so weit gehen zu sagen, okay, PGP ist schlecht, weil ich das Zertifikat aufbewahren muss.
Nein.
Sondern ich würde das Zertifikat einfach gut aufbewahren.
Ja, aber das ist ein was mehr, wo du aufpassen musst, dass dir's nicht verloren geht.
Das stimmt, natürlich. Okay. Ja, wie gesagt, für mich kommt es halt immer nur darauf an, wie sicher muss ich es aufbewahren aus meiner Sicht, also wie ist die Herangehensweise und welche Compliance habe ich vielleicht auch dahinter, und dann würde ich eben entsprechend wählen. Aber ich finde, das Zertifikat alleine oder der Schlüssel darf nicht alleine das Kriterium dafür sein, ob ich das jetzt so mache oder eben nicht. Du hast natürlich recht, es ist einfacher, wenn man es nicht macht, aber
Ich muss mir, das Mindeste, was ist, ich muss mir dieser Sache bewusst werden. Dass ich die Zertifikate, wenn ich in solche, in eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung reingehe, dass ich mir bewusst sein muss, ich muss auch zusehen, ich muss an meine E-Mails im Archiv denken. Weil E-Mails, geschäftliche Relevanz gleich GOBD, Handelsregister, Abgabeordnung, etc. steuerlich relevant, gleich 10 Jahre Aufbewahrungsfrist, unveränderlich und revisionssicher. Das ist so die Kette. Man muss es einfach nur mit im Auge behalten.
Ja, genau.
So. Also, wir nähern uns von oben nach unten. Ja, ganz wichtig. Wir haben uns jetzt mal über den Inhalt unterhalten. Wir haben uns darüber unterhalten, dass die E-Mails eine rechtliche Relevanz haben. Wir haben einen kurzen Bogen gemacht über die Archivfrist. Gehen wir so ein Stückchen tiefer und gehen wir noch immer noch mal dran. Wir haben eben gesagt, rechtlich relevant. Das heißt, ich muss in einer E-Mail auch alle meine Angaben zu meinem Unternehmen machen, dass die E-Mail, die gesendet wird, ganz klar dem Unternehmen zuzuordnen ist. Zwar sind das ganz klassische Sachen, da kommen wir jetzt zur E-Mail-Signatur. Das heißt, ich brauche in einer E-Mail eine Signatur. Bei mir, Michael Kornmann, QS Kornmann, Sudetenstraße, Hüttenberg, E-Mail-Adresse. Das heißt, ich muss unten eine rechtlich meldefähige oder eine anschreibefähige E-Mail-Adresse unten drin haben, dass mir theoretisch gerichtliche Post zugestellt werden kann. Das muss unten rein. Und das bedeutet auch, wir haben gesagt, E-Mail-Signaturen, wir brauchen eine Pflicht, und solche Pflichten ergeben sich zum Beispiel, wenn ich eine GmbH bin, viele Unternehmen sind, ergibt sich das zum Beispiel aus dem Paragraph 35a aus dem GmbH-Gesetz. Da steht das zum Beispiel drin, und das sind Anforderungen an die Signatur genannt. Das heißt, vollständiger Firmenname, Rechtsform, Sitz der Gesellschaft, die Registernummer muss drin sein, Geschäftsführer muss drin sein und wenn vorhanden, Umsatzsteuer-ID. Das heißt, ich brauche eine meldepflichtige Adresse plus diese zusätzlichen Angaben. Und das ist das, was wichtig und zwingend erforderlich in der Signatur einer E-Mail stehen muss.
Michael, wo wir gerade dabei sind, so, und da möchte ich dich kurz unterbrechen, weil wir beide haben dieses Gespräch mal über meine Signatur geführt.
Ja.
Kann ich auch offen sagen. Wir haben bei uns in der Signatur logischerweise auch Dinge drinstehen. Und du hattest mich dann mal angesprochen, hey, du hast da was vergessen in deiner Signatur, die steht nicht drin. Und hast aber im Gegenzug auch gesagt, okay, das ein oder andere brauchst du nicht reinschreiben. Es reicht, wenn es im Impressum auf der Website steht, auf die du aber in deiner Signatur verweist.
Ja.
Welche Punkte sind das? Also was kann ich aus meiner Signatur weglassen, was ich dann auf der Website darstelle?
Genau, du musst in die Signatur mindestens das reinschreiben bei einer GmbH, was ich dir eben gesagt habe. Firmennamen, Sitz der Gesellschaft, HR, vertretungsberechtigt, Steuer-ID. Was du da dir jetzt wieder sparen kannst, ja, das bisschen spitzklickerig da durchmachen, deine eigene E-Mail-Adresse, deine Telefonnummer, deine Faxnummer, deine Webseite, deinen sonstigen Kram. Sondern du musst an dieser Stelle deine Firma sauber benennen und musst klar identifizieren, von wem die E-Mail kommt. Und diese Daten, die da unten drin stehen, müssen dazu führen, dass du diese Daten nehmen kannst, kannst du auf den Briefumschlag schreiben und kannst eine gerichtliche Ladung dir zustellen, um es mal blöd auszudrücken. Das ist das, was in der Mail drin stehen muss. Alles weitere ist Gutzien, Add-on, machen Hinweis auf Impressum.
Okay, gut. Also alles andere kann man dann übers Impressum lösen.
Genau.
Ja, weil ich kann jetzt gerade leider gar nicht mehr sagen, was ich damals drinstehen hatte, aber da hattest du mich halt darauf hingewiesen, dass ich das nicht brauche. Ich weiß gar nicht, was mir gefehlt hat, aber deswegen sind wir ja ins Gespräch gekommen und da war das halt, dass wir über das Impressum dann quasi gestolpert sind, dass du gesagt hast, hey komm, dann kannst du jetzt auf die Website verweisen, alles weitere, das steht ja da, deswegen brauchst du es dann nicht nochmal separat da reinschreiben.
Genau.
So. Genau. Es gibt, also was passiert, angenommen, ich würde jetzt einen Brief schreiben wollen.
Ja.
Es gibt ja Unternehmen, die sich für hip und jung und modern und wie auch immer halten. Da schreiben die Leute nur noch ihren Vornamen rein.
Ja.
Könnte man ja theoretisch machen. Das ist nicht erlaubt, weil ich kann der Firma ja trotzdem einen Brief schicken. aber dem Ansprechpartner dann wahrscheinlich nicht direkt.
Genau,
das ist ein Problem.
Du musst die Person benennen können. Du musst die Person, die die E-Mail schreibt, komplett benennen können. Viele E-Mails haben oben inzwischen so nur noch die Initialen drin. MK, RG, LM für Lieschen Müller. Also die haben nur noch oben Initialen drin. Das ist nicht eindeutig. Du musst in der Signatur deinen vollständigen Vornamen und Nachnamen reinschreiben.
Okay. So, was wäre denn die Konsequenz daraus? Ich meine, klar, wenn ich jetzt das nicht vollständig da drinstehen habe, wirkt es wenig professionell, das ist mir klar. Aber was hat das für rechtliche Konsequenzen? Gibt es da wirklich was oder gibt es ja erstmal so, hey, kurzes Anschreiben, Anstupsen, hey, mach doch mal bitte. Ja, oder gibt es da wirklich Konsequenzen für?
Also das ist Gummi. Am Ende vom Tag muss ich das sagen, es kommt darauf an, wie man das typisch immer sagt. Und am Ende vom Tag macht dir das Tür und Tor auf für einen, der dich ärgern will. Hashtag Abmahnanwälte, Leute, die es auf die Spitze treiben wollen, die dir irgendwas Böses wollen. Wenn du das jetzt nicht korrekt machst und die Welt ist in Ordnung, das kann passieren, das macht die nächsten 5 Jahre, die nächsten 10 Jahre, dudel das Ding durch, ohne dass da was passiert, ohne dass da was in Ordnung ist. Also nur mit Vornamen oder was. Es, meiner Meinung nach, und deswegen erkläre ich das ja hier, du solltest aufpassen, dass du die Spielregeln einhältst. Ja, dass du das einfach richtig machst, dass das zum professionellen Auftreten gehört. Das ist genauso wie, du hast eine vernünftige Datenschutzerklärung auf der Webseite, du hast ein vernünftiges Impressum, das ist deine Visitenkarte. Das schickst du an so viele Kunden, an so viele Dritte, so viele Leute. Diese E-Mail-Signatur sehen so viele Menschen. Kommen gleich andere Punkte der Signatur. Also E-Mails kriegen sind so viele Menschen. Mach es professionell, mach es hochwertig und mach es so, dass du keinem eine Angriffsfläche bietest an dieser Stelle. Das ist ja einfach der Tipp an.
Mir ging es darum, nur weil gehört habe ich es noch nie, dass jemand tatsächlich da angesprochen wurde.
Ja, ich.
Und für mich wäre halt nur interessant, nehmen wir mal an, es würde Bußgelder geben, sind die wirklich jetzt sehr, sind die, dass sie wehtun oder sind das dann so 200 Euro, du und komm, mach doch mal.
Ja, also
so, das finde ich immer spannend, das mal zu hören. Ne?
Ich könnte ja, wir können gerne unten in die Folge nochmal einen Link machen mit ein paar Urteilen oder mit einem Urteil mit dazu, dann kann man das nochmal nachlesen, aber ja. Bei all den Dingen, wir reden jetzt heute mal echt über Spielverderber, rechtliche Seiten und alles andere ist eine Risikoabwertung, wie man es sagt. Was aber ich wesentlich enger sehe oder wo ich wesentlich mehr drauf gucke und sage, jetzt da müssen wir wirklich mal drauf gucken, ob da jetzt ein Vorname, Nachname drin steht, ist natürlich die Tatsache, Signaturen, 99% der Signaturen, und das ist so, jetzt kommen wir immer weiter tiefer in die E-Mail, da fängt es immer an, mich aufzuregen, mich zu ärgern. 99% der Signaturen hören eben nicht dabei auf, wenn ich die meldepflichtige Adresse unten drin habe. Übrigens, was du in die Signatur auch noch reinmachen solltest, Link in die Datenschutzerklärung, Hinweis zur Datenverarbeitung, dass die Leute regelmäßig da draufdrücken können, sehen einen Link in die Datenverarbeitung rein, das sollte man auch noch drinne haben. Sorry, wenn ich das eben vergessen habe, das gehört meiner Meinung nach auch absolut zur Pflichtangabe und kann auch negativ ausgelegt werden, wenn nicht, weil du musst ja bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu dem Zeitpunkt der Verarbeitung informieren und das kannst du eben über einen Link in die Datenschutzhinweise machen. Aber, wie gesagt, 99% hören dabei eben nicht auf, sondern dann fängt es richtig an. Und da kommen wir zu dem Punkt, was darf eine E-Mail nicht sein? Und zwar darf eine E-Mail nicht sein Werbung. Eine E-Mail von einem Geschäftskontext darf keine Werbung sein. Warum darf E-Mail keine Werbung sein? Weil es gibt das UWG und es gibt im UWG den Paragraph 7 und im UWG Paragraph 7 steht drin, dass ich Werbung nur nach Einwilligung senden darf. Das heißt, habe ich Werbung, dürfte ich die Werbung eigentlich nur schicken, wenn ich mir eine Einwilligung dafür geholt habe. Nur wie will ich mir eine Einwilligung holen, wenn ich irgendeinen Geschäftsbrief hin und her verschicke? Den muss ich ja versenden. Das heißt, ich bin da in einer absoluten Zwickmühle drin und die einzigste Lösung, die ich da habe, da wird das Marketing jetzt gleich aufheulen, ich habe keine Werbung in meinen E-Mails drin. Und da ist es von der Auslegung her relativ eng, was jetzt an Werbung anzusehen ist und was keine Werbung ist. Und da sage ich auch immer, weniger ist mehr an dieser Stelle.
Ja.
Wir
sitzen gerade in der Users Lounge. Also in meiner Signatur ist zum Beispiel ein Banner drin, der auch mit auf dieses Format weist. Ist es Werbung oder nicht? Muss ich es entfernen?
Natürlich nicht, die Users Lounge, das ist ja keine Werbung, das ist eine Pflichtveranstaltung.
Ja, nein, aber jetzt mal genau genommen, muss ich es entfernen?
Nein, also da macht der Ton die Musik und dann macht die Musik auch, wie ich es bewerbe. Beziehungsweise bewerbe, dann ist es schon Werbung, wie ich es gestalte. Was ich da unten vermeiden will, ist, du kannst zum Beispiel, wenn du da unten so große Banner machst, mit wir sind die Tollsten, wir sind die Schönsten, wir sind die Größten. Unsere Zertifizierungen haben alles bestanden. Wir dauern die tollsten Maschinen und ja, Top-10-Anbieter und 30 Bilder unten rein, dass du es einfach als Werbung auslegen kannst, dann ist es eine Werbung. Informierst du aber dezent und neutral, dann ist es eine Information. Also da musst du, das muss man sich angucken, das muss man sich kritisch angucken. Da ist so eine pauschale Aussage, was Werbung ist, was keine Werbung ist, ist tricky. Aber was man sagen kann, es wird halt sehr eng ausgelegt, was eine Werbung ist und was keine Werbung ist.
Ja. Also würde ich persönlich, wenn ich das jetzt, das, was du gerade gesagt hast, wenn ich das jetzt einordnen sollte, würde ich persönlich wahrscheinlich sagen, okay, in dem Augenblick, wo es so ein Hauptaugenmerk in meiner Nachricht wird, also ob es jetzt der Text oben ist oder unten drunter ein großes Bild oder sonst irgendwas, wenn also eins meiner, also meine Hauptanliegen in dieser Mail die Werbung für etwas anderes ist, dann
ist es eine Werbung. Und wenn ich unten, in meiner Signatur ein Banner drin habe, was fast so groß ist wie die gesamte E-Mail vom Text, die ich oben geschrieben habe, ja, das, du hast das halt einfach, solche Dinge. Ich sag mal, wenn du, wenn wir so einen Tipp geben, wenn ich so einen Tipp geben will und kann, was ist denn noch zulässig? Sind es so reine Informationen, so Terminbestätigung, Rechnung, neutral gehalten Hinweise, ja, wie nächste Woche findet unser Users Lounge statt. Aber ohne werblichen Charakter, sondern besuchen Sie jetzt hier kostenlos unseren Users Lounge und Vollgas. Das kann dir schon wieder als Werbung ausgelegt werden. Ja. Also da solltest du Kram machen. Da geht es auch drum, um zum Beispiel eine blumige Sprache, wie ich das eben gesagt habe. Ja? Und schreibst du das schön und machst da so einen tollsten Werbetext unten nochmal in die Signatur rein oder laderst alle deine Zertifizierungen noch drauf oder war die letzten 10 Jahre Top-Innovator oder sowas. Das kann dir nach UWG alles als Werbung ausgelegt werden. Deswegen ist auch hier wieder mein Hinweis, sorry ans Marketing, weniger ist mehr. So neutral und dezent die Signatur halten, wie es nur geht an dieser Stelle. Ganz davon ab, das ist jetzt so eine persönliche Sache, würde dich gleich mal fragen, ich kriege so viele Mails, wo unten Bilder drin sind, die einfach crashen, weil es nicht funktioniert, weil es in irgendeinem anderen Format gesendet worden ist, weil es unsauber ist, weil die Größen nicht sauber definiert sind, weil du halt einfach siehst, da wurde das eine übers andere gelegt, dann habe ich auch schon E-Mails gehabt, da war die ganze Signatur als wunderschönes JPEG unten in die Signatur, als Signatur eingebunden in die E-Mail, das konntest du nicht lesen, dann kommen die Anhänge, die Bilder nicht in die Mail, dann hast du als Anhänge oben dran. Kennst du das? Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich. Das ist häufig so, also gerade wenn unterschiedliche Formate genutzt werden, ne, da ist es so das größte Thema. Dann hast du auf einmal irgendwie einen kleinen Kreis, ein kleiner Kreis sein soll und zack ist der einfach über den ganzen Bildschirm, dieser Kreis, der, was weiß ich, wo ein Newsletter-Symbol einfach drin sein soll oder so. Also das sind schon krasse Dinge, ne? Aber ja, gibt's häufig. Also auch gerade mit den Anhängen, was du gerade sagst, das hängt auch damit zusammen, wenn man dann eben aus unterschiedlichen Anwendungen arbeitet, also zum Beispiel Apple Mail auf Outlook, da kann sowas auch schon häufiger mal passieren. Gerade wenn man, ich sag mal, das eigene Logo. Du hast dein eigenes Logo in der Signatur und da ist es durchaus möglich, dass dieses Logo nochmal als Bild oben angehangen wird. Das macht Apple auch ganz gerne.
Ja.
Nicht alleine Apple, aber
Du hast halt Unsumme X an verfügbaren E-Mail-Clients, ja, die durch die Gegend rennen, die alle damit klarkommen müssen. Und der eine kommt halt eben besser klar, der andere kommt schlechter klar. Deswegen habe ich zum Beispiel alle Bilder verbannt. Ich arbeite unten mit Texten nur noch drin in die ganzen Sache, weil ich einfach sage, ich finde es uncool, wenn solche Bilder durch die Gegend fliegen, wenn auf einmal das bei der Mail zu groß ist, wenn die Dinger einmal auf oben als Anhang oben dran kommen, sondern für mich ist wichtig, diese E-Mail muss sachlich bleiben und fertig. Und deswegen stehen ich zum Beispiel Bilder komplett aus der Signatur und aus der E-Mail verbannt. Aber es ist eine Geschmackssache. Aber was man wissen muss, nur weil man es bei sich, an seinem Rechner, im Outlook, in der Signatur oder bei irgendeinem Signaturprogramm super toll hingerichtet und das super toll aussieht und sich mal hausinterne E-Mail hin und her geschickt hat, heißt das nicht, dass das bei allen E-Mail-Clients auf der ganzen Welt, wo ich die E-Mail hinsende, auch genauso schick und genauso schön aussieht.
So, und auch dazu möchte ich kurz was sagen.
Ja, sehr gerne.
Weil du gerade gesagt hast, wenn wir uns intern die Daten hin und her schicken und uns das mal angeguckt haben, gute Systeme unterbinden, dass die Signatur intern wieder angehangen wird, um den Kommunikationsfluss höher zu halten, dass man eben schneller nachvollziehen kann, wo wirklich der Text ist. Ja, das finde ich auch sehr, sehr gut, weil es die Datenmenge auch einfach verringert.
Ja, absolut sinnvoll. Ja. Absolut sinnvoll.
Wenn man sich für eine Software entscheidet, ich finde, das ist schon ein Kriterium, gerade was die E-Mail-Archivierung und sowas angeht, um da das ganze System zu entlasten. Das macht schon was aus.
Und was halt auch ein großer Vorteil ist, wenn wir von einer Signatur reden und reden gerade von dem Thema, wenn ich ein Unternehmen habe mit größer 5 Mann, kriege ich das Thema E-Mail-Signatur nicht mehr einheitlich unter Kontrolle, wenn ich das mal so behaupten darf.
Nein.
Dann trag mal unten rein, dass wir jetzt Urlaub haben, oder trag mal unten rein, weil wir nicht verfügbar sind, oder pass mal kurz den Datenschutzhinweis an oder sowas. Also mein Tipp geht ganz klar dahin, guckt, dass ihr irgendwelche Systeme findet, wo ihr Signaturen zentral verwalten könnt, wo ihr von oben nach unten sagen könnt, das ist unsere einheitliche Unternehmenssignatur, die sieht gut aus. Wenn ich von einem Unternehmen von 3 Personen E-Mails kriege und jede Signatur sieht anders da aus. Ja, okay. Also das nur mal so als Tipp und als Sache rein, dass man da mit einer Zentralsignatur arbeiten kann, weil je mehr Leute beteiligt sind, je mehr E-Mails rausgehen, je größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es crasht und nicht mehr einheitlich aussieht.
Genau. Also wenn ihr da ein gutes System wollt, meldet euch gerne mal bei Surfcom. Wir machen das schon.
Ja. Okay, genau. Das zu Thema Signatur. Kommen wir zum letzten und das, was wir vorhin, also zum untersten Punkt bei der E-Mail, und das ist dieser berühmte, kennst du den auch, diesen Disclaimer? Da steht da unten so ein Disclaimer und da steht da drin, diese E-Mail ist vertraulich und nur für den Adressaten bestimmt. Sollten Sie fälschlicherweise die E-Mail gekriegt haben, sind Sie verpflichtet, diese zu löschen, und das Ganze steht da noch in Deutsch und in Englisch unten drin und das baut irgendwie so 4 Zentimeter aufgefühlt oder ab.
Michael, den kenne ich sowieso, aber weißt du, welchen ich noch viel geiler finde?
Wen kennst du denn
Wenn unten drunter steht, CO2-sparend, was weiß ich, und bitte verzichten Sie aufs Ausdrucken. Die Leute, die immer gedruckt haben, werden auch diesen Satz, die werden auch diesen Satz mitdrucken. Also hätte ich besser diesen Satz nicht drauf. Also das ist so sinnfrei.
Ja.
Und das Problem bei den Disclaimern ist ja in den allermeisten Fällen, dass es rechtlich gar nichts bringt. Also selbst wenn da drin steht vertraulich, es ändert gar nichts.
Genau.
Und es macht ja auch keiner gezielt, je nach Nachricht, diesen Disclaimer an oder aus. Steht einfach unter allem.
Die sind pauschal unten drin. Aber wenn mir jetzt wirklich das Hoppala passiert, dass ich eine E-Mail an einen falschen Adressaten bringe, der muss ja oben die Mail lesen, bevor er unten zum Disclaimer kommt. Wie will er denn vergessen, was er oben gelesen hat, bevor er unten gesehen hat, dass er das nicht lesen darf und dass das die E-Mail gar nicht für ihn bestimmt ist? Also aus rechtlicher Sicht sind die Dinger meist absolut wirkungslos. Also das ist, was soll's bezwecken? Viele haben es unten drin stehen, die fühlen sich rechtlich in so eine Sache drin rein. Aber ich kann halt die Vertraulichkeit nicht einseitig erzwingen durch diesen Disclaimer. Also ich kann ihm das nicht einfach, bei Bundeswehr hieß es früher Vergatterung, ich kann ihn nicht einfach dazu vergattern, dass er das jetzt einhalten muss. Und das kriege ich einfach pauschal nicht hin. Das heißt, diese Rechtsverbindlichkeit habe ich nicht an dieser Stelle. Und von daher, wer es drin hat, ich sage jedem, ey, werf doch raus, erklär sie ihm, wenn er es drin lassen will, soll er es drin lassen, ist nicht mein Thema. Aber eine rechtliche Relevanz von dem Ganzen, was da unten drin steht, in dem Bereich Disclaimer, den sehe ich nicht. Und den sehe ich auch bei Gerichten nicht.
Michael, aber jetzt gerade du aus Datenschutzsicht.
Ja.
Wenn jemand diesen Disclaimer braucht, weil er ja sensible Daten da verschickt, wäre es nicht sinniger, eine Verschlüsselung zu nutzen oder eigentlich sogar Vorgabe?
Selbst wenn ich hochvertrauliche Daten schicke, ist der Disclaimer ja nicht die Lösung meines Problems, wenn ich sie falsch versende. Weil die Daten sind ja weg, die sind ja abgegriffen. Also es ist ja nach wie vor, bleiben wir ruhig bei dem Thema. Auch mit einem Disclaimer wäre das Versenden einer E-Mail mit brisantem Inhalt an einen falschen Empfänger ein meldepflichtiger Datenschutzvorwort, dann kann ich ja jetzt nicht sagen, boah, ich habe jetzt 500, was weiß ich, Gehaltslisten, auf einmal nicht an Steuerberater, wobei das wäre Hölle, aber rein konstruierter Fall, an einen Steuerberater, sondern an irgendeine Konkurrenzfirma geschickt. Aber ist ja nicht schlimm, was will denn passieren? Ich habe einen Disclaimer unten drin. Ich glaube, an der Stelle merkt man, wie sinnlos und sinnfrei so ein Disclaimer wäre.
Ja, definitiv. Die Sache ist ja auch, was würde passieren? Also ich meine, am Ende des Tages, selbst wenn du es an die richtige Person schickst, ich weiß nicht, wie es datenschutztechnisch geregelt ist, aber wenn ich wirklich hochsensible Daten habe, bin ich da nicht verpflichtet, diese sogar zu verschlüsseln?
Ja,
das da gibt es also selbst wenn die da ankommt, der Kommunikationsweg war ja im schlechtesten Fall unverschlüsselt und die Daten sind trotzdem
sagen,
abgeflossen.
Bleiben wir bei den Gehaltslisten, bleiben wir bei der großen Menge. Natürlich kriegt dein Unternehmen von der Datenschutzbehörde einen interessierten Brief und du musst dich mit dem Thema auseinandersetzen. Und natürlich hast du einen Vorfall, natürlich hast du was falsch gemacht. Aber du hast nichts falsch gemacht im Sinne von, oder du hättest es nicht besser machen können, indem du den Disclaimer reingetan hättest oder hättest den Disclaimer entsprechend geschrieben, sondern du hast was falsch gemacht, weil du deine technischen, organisatorischen Maßnahmen nicht so unter Kontrolle hast, dass du von Grund auf unterbunden hast, das eben so zu tun, wie du es getan hast. Also E-Mail nicht verschlüsselt, Anhänge mit einem Passwort, Passwort über eine zweite E-Mail oder SMS oder Kommunikationsweg, ein Passwort, was ich einmal im Jahr oder einmal alle 3 Monate mit meinem Empfänger vereinbare, was man sich gegenseitig merkt, wo man genau weiß, wenn man Daten austauscht, ach, das ist der Steuerberater, da wird jetzt Mandantennummer plus Jahreszahl plus Monat sein oder irgend sowas. Also, denn es gibt viele Mechanismen und das ist viel wichtiger, viele Mechanismen, die man machen kann, technisch und organisatorisch, um eben sicherzustellen, dass sowas nicht passiert. Keine Lösung und keine angemessene Maßnahme ist, ein Disclaimer in eine Mail zu schreiben.
Ja.
Genau. Das ist so die Sache. Also von daher, ja, jeder, der ihn drin hat, wer ihn drin haben möchte, ja, schön, aber die rechtliche Relevanz, auch das, wenn ich das wegverschicke und der andere wird Whistleblowing betreiben, dann werde ich den von Kadi ziehen und sage, du hast Informationen freigegeben, obwohl ich dir in der E-Mail unten im Disclaimer gesagt habe, du darfst nicht. Ob er dann in einem Gericht mit seinem Verfahren durchkommt und der Richter sagt, ja, aber hier, Sie haben ja, nachdem Sie das oben gelesen haben und einen Disclaimer gelesen, ja, nein. Also das ist mir auch nichts bekannt, dass, nein. Ja.
Bestes Beispiel, also das muss man sich ja einfach mal vor Augen führen, was das eigentlich bedeutet. Das wäre, als wenn ich einen Brief nehme, wo jetzt wirklich, was weiß ich, persönliche Daten drauf sind, schmeiß den in den Briefkasten und danach nehme ich ein Post-it und schmeiß das hinterher und sage, lies das bitte nicht. Ist doch.
Ja, genau, ja. Also, wie gesagt, Disclaimer, keine gute Idee und nicht
der Bitte Burner. Einfach entfernen, macht einen blöden Eindruck. Ist vielleicht nett raus. Gemeint, aber bringt gar nichts. Ja. Also es sieht nicht schön aus, es hat auch nicht den Vorteil, dass es irgendwie wirklich darauf hinweist, dass man drucken soll oder nicht. Das hat auch keine rechtliche Relevanz und am Ende des Tages ist es wirklich schädlich, was die Datenmenge angeht. Und auch wenn jemand auf der anderen Seite sitzt und sagt, ich möchte mir das ausdrucken, ja, bei einer 2-Zeilen-E-Mail 4-Zeilen-Disclaimer ausdrucken, vielleicht ist es genau das Gegenteil.
Vielleicht ist es also, genau das Gegenteil.
Ne, okay. Nutzt es einfach gar nicht. Aus meiner Sicht bitte nicht. Es ist Schwachsinn.
Ja. So, sind wir beim E-Mail. Lass uns bitte das E-Mail, wir sind noch schon fortgeschritten in der Zeit, aber einen Punkt hätte ich noch.
Klar, gerne.
Und zwar geht es mir nochmal, wir haben jetzt so viel über Verschlüsselung, über Disclaimer, über Signaturen, über Mails mit Signaturen etc. pp. Lass mich nochmal ganz kurz das Thema mit dem Spamfilter aufnehmen, weil ich das noch super wichtig finde. Und zwar geht es darum, wann gilt eine E-Mail als gelesen oder als angenommen?
Naja, sobald der Mail-Server oder ja doch ein Mail-Server diese Mail annimmt.
Richtig.
Und das bedeutet auch, mein Spamfilter, wenn er sie annimmt, gilt auch als Mail-Server. Also er nimmt die Mail an. Entweder gibt er eine Rückmeldung und sagt, sie wurde nicht zugestellt. Dann ist sie nicht angenommen, weil der Spamfilter auch wirklich dem Gegenüber signalisiert, ich habe sie nicht angenommen.
Ja.
Und wenn er es nicht signalisiert, dann bin ich natürlich in der Pflicht, selber darauf zu achten.
Genau. Also als Empfänger. Das ist super wichtig. Unternehmen können sich nicht rausreden. Also formal gilt eine E-Mail als angenommen, wenn der Mail-Server des Gegenüber, wo ich sie hingesendet hat, die Mail angenommen hat. Also wenn der sagt, alles klar, ich nehme sie und gebe keine Fehlermeldung zurück, gilt die E-Mail als angenommen. Das ist der Zeitpunkt. Das ist nicht der Zeitpunkt, wenn Lieschen Michael Kornmann Outlook aufmacht und liest diese E-Mail. Das ist nicht der Zeitpunkt, wann die angekommen ist. Und das ist super wichtig zu wissen im Kontext mit Spamfiltern. Weil wenn nämlich Rechnungen, betroffenen Anfragen nach DSGVO, sonstige relevante E-Mails in einem Spamfilter landen oder ich einen Spamfilter habe, muss ich regelmäßig diesen Spamfilter tracken, weil der Spamfilter die E-Mail als Postfachserver annimmt. Es gibt E-Mail-Programme oder es gibt Spamfilter. Ich weiß auch da, um wieder einen Namen zu nennen, ich weiß, NoSpamProxy macht es. Ich meine, Hornet können das auch, kannst du aber gleich nochmal was zu sagen. Die lehnen Spams einfach grundsätzlich ab. Das heißt, die haben gar keinen Spam-Eingang, sondern die sagen einfach, alles, was wir als Spam deklarieren, nehmen wir erst gar nicht an, um genau dieses Problem nicht zu haben und weisen einfach stumpf zurück. Habe ich ein Spam-Filter-Post-Eingangsfach, muss ich mir als Mitarbeiter Gedanken machen, dass ich diesen Spam-Filter, also diese Spam-Quarantäne, regelmäßig kontrolliere. Das ist meine Pflicht, weil formal ist die Mail, die da in dem Spam-Filter liegt, eingegangen im Unternehmen.
Ja. Also es ist so, dass wir, es ist nicht pauschal so, dass die Systeme alle sagen, okay, wir weisen ab. Das ist eine Konfigurationssache. Ja. Natürlich gibt es ein Postfach, wo es reinlaufen kann, aber nicht muss. Also im besten Fall, wie du gerade gesagt hast, im besten Fall ablehnen, Rückmeldung geben lassen und fertig. Das ist der Optimalfall, weil dann ist man rechtlich auf der sicheren Seite und wozu braucht man soll man Mails lesen, die vielleicht dann wirklich als Spam gekennzeichnet werden. In der Regel sind die Spam-Filter mittlerweile sehr, sehr gut oder sehr fortgeschritten. Klar, es gibt immer neue Maschen, aber ich glaube, dass es immer seltener passiert, dass normale Mails wirklich im Spam-Filter landen. Klar, wenn ich eine falsche Regel erstellt habe oder so, kann es passieren.
Aber du darfst dich da nicht drauf verlassen. Wenn eine Betroffenen muss innerhalb von 4 Wochen Auskunft kriegen, ja, kannst du theoretisch verlängern, aber wenn du so eine Betroffenen-Anfrage oder irgendeine Rechnung oder was wochenlang bei dir im Spamfilter rumdümpelt, weil du einfach den Spamfilter nicht kontrollierst, dann ist das dein Problem, dann hast du ein Thema mit, dann kannst du dich nicht rausreden, boah, habe ich ja nicht gesehen, lag ja im Spamfilter, sondern nein, du hast einen Log, wann die Mail angenommen wurde, wann die Mail in den Spam geschoben wurde. Und das ist der Log, Datum, Uhrzeit, wann die E-Mail bei dir im Unternehmen eingegangen ist. Ende.
Genau. Mir ging es ja auch jetzt nicht darum zu sagen, okay, nutzt jetzt dieses Postfach. Mir ging es einfach nur darum zu sagen, okay, man braucht eigentlich heutzutage, damals war es wirklich so. Es gab ja, was heißt damals? Sagen wir mal vor 5 Jahren. Seitdem haben sich die Erkennungen schon deutlich verbessert. Ja. Und da hatte man immer so ein bisschen das Risiko, dass normale Mails, weil man vorher vielleicht noch nicht so viel Kommunikation hatte, dann in den Spam-Ordner verschoben wurden. Heutzutage ist es aber eher selten. Also die Mails, die gut, also die vertrauenswürdig sind, die kommen auch in der Regel so durch. Und das bedeutet, wenn ich meinen Spam-Filter wirklich so einstelle, dass er abweist, ich bekomme die Mail gar nicht erst, bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. Also ich brauche keine Angst haben, dass 20% meiner Mails irgendwie verloren gehen, sondern lass es mal eine aus 1000 sein und dann wird sich derjenige dann melden, wenn das nicht funktioniert. Aber lieber so rum als andersrum.
Genau. Ja, das ist richtig. Ja. Dein Ansatz ist der richtige. Du brauchst im Prinzip das Spam-Postfach nicht mehr, weil du kannst abweisen, weil die Erkennung inzwischen so gut ist, dass du da beruhigt auf den Knopf drücken kannst.
Richtig.
Genau. So, das war einmal schnell hoch, schnell runter, mal eben schnell das kleine Kapitel E-Mail.
Genau. Ja, was ich anbieten kann, Michael, damit wir mal noch so ein kleines Call to Action haben, schickt uns doch mal eure Signaturen, wenn ihr da mal Lust drauf habt, dass wir uns die anschauen. Also, wir werden natürlich nichts veröffentlichen, so nicht. Aber wir können da gerne einmal drüber schauen und unsere Meinung dazu geben oder vielleicht auch Verbesserungsvorschläge, gerade Michael aus Datenschutzsicht. Und also das können wir euch auf jeden Fall anbieten. Schickt uns einfach gerne mal eine Nachricht und dann schauen wir uns die an und dann bekommt ihr auch ganz sicher eine Antwort.
Garantiert.
Genau.
Ja, sehr gut.
Ja, Michael, wir haben gutes Wetter. Ich würde alle in ein hoffentlich sonniges Wochenende entlassen wollen.
Das ist lieb von dir. Das werde ich jetzt auch tun.
Sehr schön. Alles ja, dann würde ich sagen, von meiner Seite aus, vielen Dank, Michael, vielen Dank in die Runde. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, wie immer, auf allen Social-Media-Kanälen, auf den Podcast-Plattformen und so weiter, folgen, teilen, Likes da lassen, kommentieren, wie auch immer. Wir reagieren auf alles und freuen uns auch, ja, wenn man da mal immer wieder was liest oder eben auch mal sieht, dass es, ja, dass es euch gefällt. So, von daher, so, das waren meine Worte zum Wochenende hin. Alles Gute, bis dahin. Ciao.
Werft den Grill an, macht das Bier kalt. Ein schönes Wochenende. Grüße aus Wetzlar. Tschüss.